Wir haben allen Grund zu singen und dem Herrn zu danken für das, was er aus Gnaden an uns allen getan hat. Und wenn wir jetzt noch den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten ablegen können und alles vergessen und uns dem Herrn öffnen, dann wird er uns sogar heute Abend reichlich segnen können. Aber das ist nötig, dass wir den Alltag mit all seinen Sorgen, mit all seinen Nöten, mit all seinen Widerwärtigkeiten, mit allem, was dem Einzelnen begegnet, dass wir ihn ablegen können. Und hier vor dem Angesicht Gottes frei und offen versammelt sein können im Aufblick zum Herrn. Sonst werden wir uns während dem Gottesdienst mit den Sorgen und Nöten plagen und am Schluss sagen, wir sind nicht gesegnet worden. Manchmal hören die Leute noch nicht einmal, was gesagt wird, weil sie innerlich beladen sind und nicht aufnahmefähig für das, was gesagt wird. Es ist also schon wichtig, dass wir alles dem Herrn hinlegen. Diese Welt ist sowieso vom Feinde beherrscht und bringt so viele Dinge mit sich. Wenn man sich damit beschäftigen wollte, fände man keine Zeit mehr für die Dinge Gottes. Aber wir haben es als Gläubige gelernt, die Zeit richtig einzuteilen und sie so zu verwenden, dass wir dem Herrn danken und seinen Namen rühmen. Man muss das so machen, wie unsere liebe Schwester Gröger das heute Abend hier gemacht hat. Sie hat am kräftigsten gesungen, soweit ich beobachten konnte, wie all die anderen, das Lied von dem Jungsein. Und sicher hat sie es gemeint, das Jungsein im Herrn. Ich hatte schon Schwierigkeiten mitzusingen. Aber als ich sah, dass sie so kräftig mitsingen, denke ich, es lohnt sich trotzdem auch mitzusingen. Jawohl. Also, auch wenn es nicht ganz nach unserem Maß zugeschnitten ist, wir singen trotzdem mit. Stimmt's doch nicht? Wer hat nicht mitgesungen? Ja, wer hat nicht mitgesungen? Ist jemand? Dankeschön, mein Bruder. Jawohl. Das freut mich. Noch jemand. Ja, die Aufrichtigkeit, ehrlich währt am längsten. Aber die Gnade, das sag ich euch, wenn es nach unserem Maß zugeschnitten ist, dann können wir alle mitmachen. Aber wehe, es geht mal so ein bisschen gegen den Strich. Aber dann wird ja richtig offenbar, wer und was wir sind. Und das merken wir gar nicht. Aber andere merken's. Andere merken's. Bruder Brenim hatte einmal ein seltsames Gesicht. Ihr kennt es sicher aus der Predigt. Er sieht eine schöne Katze. Nicht? Er sieht eine schöne Katze. Und wenn wir ein Gesicht sehen würden mit einer Katze, na, Petrus hatte eins mit vielen Getieren und Würmern und allem Möglichen, aber Bruder Brenim sieht eine Katze. Und er sieht, wie diese Katze so schön von vorne nach hinten gestreichelt wird und sie knurrt und fühlt sich wohl. Und dann sieht er, wie plötzlich die Hand nun nicht mehr von vorne nach hinten so schön streicht, sondern eben nur mal so ein bisschen von hinten nach vorne, und dann hat sie aufgefaucht und ist losgefahren. Und die Stimme des Herrn spricht, das ist die heutige Pfingstgemeinde. Solange die Dinge alle so schön gehen, wisst ihr, so schön, nicht? Dann können wir alle mitsingen, mitbeten, dann sind wir alle so drin. Aber wenn das mal einmal gegen unseren Strich geht und wir, ihr wisst, was ich meine, das ist ja gar nicht meine Art, so zu sprechen. Aber solche Dinge, die gehen manchmal tiefer zu Herzen wie eine riesengroße Predigt, um die man, wer weiß, was macht. Also, was hier geschieht, lasst uns innerlich mitgehen, dass wir gesegnet werden. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann sind wir nämlich immer gut beraten. Wir sind dann in dieser Spur mit Gott und alles ist ausgewogen und wir können anderen zum Segen werden. Das ist das Geheimnis. Wenn nämlich alle Dinge immer so gehen, wie wir sie haben möchten, werden wir nie beschnitten, nie zugeschliffen, niemals wird innerlich eine Umgestaltung und Formung stattfinden können. Es müssen Dinge in unserem Leben sein, dass eine Gelegenheit kommt, dass noch herauskommt, was da so tief verborgen ist. Und manchmal merken wir es gar nicht, aber es kommt schon noch raus ab und zu mal, weil es da drin ist. Aber wenn es rauskommt, ist uns ja geholfen. Und das will Gott manchmal verursachen, dass wir Dinge erleben oder in Prüfungen gestellt werden, in denen wir uns zu bewähren haben. Und manchmal muss man auch aufrichtig etwas einstecken können, damit andere Leute zu ihrem Recht kommen. Wenn wir nämlich immer nur zu unserem Recht kommen, wie steht's dann um den Nächsten, der auch ein Recht hat, zu seinem Recht zu kommen? Nicht? Aber wenn wir das alles begriffen, wir haben es, glaube ich, jetzt am Samstag in Lausanne in besonderer Weise erlebt, dass Brüder, die vorher sehr böse miteinander waren, nach dem Gottesdienst saßen sie alle um einen Tisch. Wir saßen zusammen bis 23:30 und haben gesprochen und es war einfach eine wunderbare Atmosphäre. Aber es war nötig, dass einige Worte gesagt werden, die ihnen zu Herzen gegangen sind. Nicht von oben herunter, sondern so von Bruder zu Bruder. Und ich habe nur eine Bemerkung gemacht. Ich sagte, Brüder, ich habe viele Fehler gemacht, als ich jung war, einige noch jetzt. Aber ich sage, ihr habt vielleicht keinen Fehler gemacht. Es kommt vor. Und wir haben einige Dinge so gesprochen. Und die waren so betroffen von allem, dass der eine Bruder nachher aufgestanden ist und hat gesagt, nach dem Gottesdienst, was ihm alles unterlaufen ist und wie er sich gedüngt hat, etwas zu sein und zu machen. Und sie haben eingesehen, es nützt alles gar nichts. Und wenn ich Berge versetzen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte diese Liebe Gottes nicht, dann bin ich schon hier nichts nütze, geschweige für die Ewigkeit. Wenn wir dieses einmal begreifen, worum es Gott geht, die Vollendung wird in der Liebe Gottes sein. Auf Golgatha ist die Liebe Gottes geoffenbart worden in Jesus Christus, unserem Herrn, und der Aufbau der Gemeinde Jesu Christi ist in dieser göttlichen Liebe. Und die göttliche Liebe tut dem anderen nichts Böses. Ich hörte, dass die Brüder französischer Sprache das Konzil Gottes getadelt haben. Und ich habe das nicht begreifen können. Ich dachte, es ist doch aus gutem Beweggrund geschrieben worden. Als ich es in der Zwischenzeit noch einmal las, habe gesagt, Mann Gottes, manches würdest du anders schreiben. Und jetzt am Samstag habe ich einfach gesagt, Brüder, verzeiht mir, ich habe das Konzil Gottes Anfang 60 geschrieben und ich würde heute manches anders schreiben. Das hat ihnen so wohl getan wie eine Salbe. Die dachten, Mensch, das ist ja doch nicht so, wie man immer gedacht hat, dass er auf seinem Recht bleibt. Wir bleiben gar nicht auf unserem Recht. Wir möchten nur, dass Gott zu seinem Recht kommt. Mehr möchten wir gar nicht. Und die Erkenntnis nimmt zu. Wenn jemand meint, er lernt überhaupt nichts mehr dazu, dann frage ich mich, weshalb gehen wir noch zur Schule? Wir sind hier in der Schule Gottes, als Jünger Jesu, weil wir dazu lernen möchten. Es gibt Leute manchmal im eigenen Hause, die nicht gern Schularbeiten machen. Es kommt ja überall vor, aber im Irdischen. Aber hier im Hause Gottes sind wir gekommen und wir nehmen Anteil an allem, was aus dem Wort des Herrn uns gebracht wird. Wenn wir heute 75 noch auf demselben Stand wären, wie 60, 61 oder 62, dann wäre die ganze Zeit vergeblich gewesen und der Geist Gottes hätte nichts an uns ausrichten können. Also, es geht, wie die Heilige Schrift sagt, von Erkenntnis zu Erkenntnis und von Klarheit zu. Im Prinzip bleibt natürlich biblische Lehre, aber man sieht die Dinge vielleicht dann doch etwas genauer und man könnte sie vielleicht, ja, aber Gott weiß alle Dinge. Vielen ist zum Segen geworden, aber wir als Menschen und besonders ich, ganz gleich, was ich geschrieben, welche Predigt ich gehalten habe, wenn ich später darüber nachdenke, bin ich unzufrieden. Warum, weiß ich nicht. Es gibt nicht einen Punkt, über den ich mich herzlich freuen könnte und sagen könnte, das hast du gut gemacht. Gar nichts. Ich glaube, das ist so von Gott gemacht worden. Ich kann nichts dafür. Wenn ein Mensch nämlich meint, dass er etwas Gutes gemacht hat und auf sich selbst wohlgefällig herabschauen kann, dann kommt der Hochmut auch bald vor dem Fall. Und die Einbildung ist dann auch gleich. Es sind einige Dinge, die dann sofort miteinander verbunden sind. Und dann zum Schluss ist man von sich selber eingenommen und kann dann ganz gewiss keinem einzigen Menschen mehr zum Segen werden. Also Gott will solche Leute aus uns machen, die einer den anderen höher achten als sich selbst. Und das von ganzem Herzen. Dass man den geringsten Bruder höher schätzen und achten kann, um der Gnade Gottes und um des Willen, was der Herr an uns getan hat, dann kann man anderen helfen und ihnen zum Segen sein. Wir hatten also in Lausanne eine ganz wunderbare Versammlung und sind dem Herrn sehr dankbar dafür. Dann auch in Zürich, Gott segnet immer sein teures und heiliges Wort. Und dafür sind wir sehr dankbar. Mir sind einige Dinge aufgefallen, jetzt in der Predigt in Zürich, wie zum Beispiel aus dem Alten und dem Neuen Testament die Dinge auf einen Nenner gebracht worden sind von den Männern Gottes, die dazu bestimmt waren, um diese göttlichen Dinge zu ordnen in der Gemeinde. Aber ich möchte euch einen Vergleich geben, um euch zu zeigen, wie schwierig es ist für Menschen, die nur ihren Verstand gebrauchen, die alttestamentlichen Schriftstellen manchmal im Neuen Testament einzuordnen. Ich gebe euch mal einen Vergleich, um den Unterschied zu sehen. Der ist mir eigentlich am Sonntag vielleicht zum ersten Mal aufgefallen. Gelesen habe ich es oft genug. Ihr kennt alle die Begebenheit hier, direkt vor Pfingsten, Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Hier heißt es von Vers 15, in diesen Tagen nun trat Petrus im Kreise der Brüder auf. Es war aber eine Schar von ungefähr 120 Personen versammelt und sagte, liebe Brüder, das Schriftwort musste erfüllt werden, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus ausgesprochen hat über Judas, der denen, die Jesus gefangen nahmen, als Führer gedient hat. Nur mal zunächst diesen Vers. Wo im Alten Testament steht irgendein Hinweis auf Judas? Die Schriftgelehrten hätten hier die Frage stellen können, als Petrus dieses aussprach und sagte, hört mal, was hier geschehen ist, das ist die Erfüllung des Wortes aus Psalm so und so, und das hat sich jetzt hier an Judas erfüllt. Die Schriftgelehrten hätten kommen können und sagen, hör mal, Petrus, lies mal mit uns und wir werden mitlesen, ob du da den Namen Judas findest. Und wahrlich, Wenn sie alle gelesen hätten, dann hätten sie den Namen Judas ja nicht im Psalm gelesen. Aber sie hätten und sie haben die Gesamtbeschreibung, die an ihm zur Ausführung kam, lesen können. Ihr versteht, was ich meine. Es ist also die Möglichkeit, und wir gehen gleich noch mal etwas weiter. Petrus sagt hier, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus ausgesprochen hat über Judas. Über Judas. Petrus wusste ganz genau, vom Heiligen Geist geleitet, dass was hier mit diesem Mann namens Judas geschah, das hat David schon durch den Heiligen Geist in dem Psalm, wo steht's? Psalm 41. Ja, lasst uns gerade mal Psalm 41 lesen. Ihr habt ja alle die Bibel mit. Ist ja Bibelstunde. Psalm 41, Vers 10. Vielleicht lesen wir mal ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher, um zu sehen, wie eingehüllt solche Dinge sein können. Wo sollen wir an? Vielleicht von Vers 5. Ich sage, o Herr, sei mir gnädig. Ach, heile meine Seele. Denn an dir hab ich gesündigt. Meine Feinde reden Böses von mir. Wann wird er sterben, dass sein Name verschwindet? Kommt jemand, mich zu besuchen, so redet er Falschheit. Sein Herz sammelt Bosheit an. Dann geht er hinaus, um draußen davon zu reden. Alle, die mich hassen, zischen vereint über mich. Unheil sinnen sie gegen mich. Ein heilloses Übel haftet an ihm an. Wer so sich gelegt hat, kommt nicht wieder hoch. Sogar mein bester Freund, dem ich fest vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig und hilf mir wieder auf. So will ich's ihnen vergelten. Daran will ich erkennen, dass du Gefallen an mir hast, wenn mein Feind nicht über mich jubeln wird. Doch du mich ob meine Unschuld aufrecht erhältst und mich vor deinem Angesicht stehen lässt immer da. Wir sehen, dass Verse vorher und nachher stehen, die vielleicht mit der Sache, um die es geht, nichts zu tun haben. Und das war die Not bei den Schriftgelehrten. Sie haben gelesen und sie haben hinweggelesen. Der Heilige Geist hat ihnen das Wort nicht aufleuchten lassen können, weil sie nicht dazu bestimmt waren. Petrus wusste, der Heiland hatte gesagt, der das Brot mit mir eintaucht, der ist das. Und ich weiß nicht, ob Petrus das Alte Testament nun so über alle Maßen gekannt hat. Nimmt doch einen Durchschnittsbürger, ob er Fischer oder was er sein mag, jeder mag die Heilige Schrift gekannt haben, aber doch nicht so wie die Gelehrten, wie die Schriftgelehrten. Aber als es soweit war, das Wort zu bringen, hat der Heilige Geist ihn daran erinnert, wo er es finden kann. Und vielleicht, man weiß nicht, ob er es aufschlagen konnte, aber der Geist Gottes hat es ausgesprochen und es war einfach da. Und er wusste vielleicht gewiss, ja, wo er es zu finden hat. Und es steht hier, sogar mein bester Freund, dem ich fest vertraute. Der Herr Jesus sagte, was sagt er, Freund? Zu dem Open sagte er da einmal, Freund, wie bist du hierher hereingekommen? Und was sagt er eigentlich zu Judas? Was du vorhast zu tun? Sagt ihm auch Freund? Bitte? Was du vorhast, das du bald, aber wie redet er ihn an? Wer weiß das zufällig? Auch Freund? Schwester, du musst das wissen. Du musst das wissen. Schlag doch mal die Bibel auf, Brüder. Wir haben doch hier eine Bibelstunde heute Abend. Gepredigt ist doch hier so viel Worten schon. Und lass doch mal der Sache nachgehen. Hier heißt es, sogar mein bester Freund, dem ich fest vertraue. oder Vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Ja, die Brüder schauen doch alle so ungläubig, wir müssen es finden, damit wir wissen, ob sich dem so verhält. Matthäus 26. Also wir sehen, wie der Psalmist, also wie der Geist Gottes, im Alten Testament sogar das Wort Freund gebraucht und der Herr Jesus den Judas in der Stunde, als sich diese Schriftstelle zu erfüllen hatte, so anspricht. Derselbe Geist, der da im Alten Testament durch den Mund Davids sprach, derselbe Geist sprach durch Jesus Christus. Ich meine, er war derselbe Herr. Dann heißt es hier weiter in Apostelgeschichte 1 von Vers 17, und er gehörte doch zu unserer Zahl und hatte Anteil an diesem Dienst mit uns empfangen. Dieser hat sich nun zwar von seinem Sündenlohn einen Acker gekauft, ist aber kopfüber zu Boden gestürzt und mitten auseinander geborsten, so dass alle seine Eingeweide herausgetreten sind. Dies ist allen Einwohnern Jerusalems bekannt geworden, so dass auch jener Acker in ihrer Sprache den Namen Hakeldamach, das heißt Blutacker, erhalten hat. Und dann geht's weiter. Denn im Psalmbuch steht geschrieben, seine Behausung soll öde werden und kein Bewohner darin sein. Lasst uns jetzt mal dieses Psalmwort aufschlagen, und ihr werdet feststellen, dass es etwas schwierig sein wird, das genau zu, also herauszulesen. Wo ist das? Psalm 69. Psalm 69, Vers 26. Ja, hier lesen wir auch wieder von Vers 23. Möge ihr Tisch vor ihnen zum Fangnetz werden und ihnen den sicheren zum Fallstrick. Lass ihre Augen dunkel werden, dass sie nichts sehen, und ihre Hüften lass immer da wanken. Gieße über sie deinen Grimm aus, und deines Zornes Glut erreiche sie. Ihre Behausung müsse zur Öde werden, und in ihren Zelten kein Bewohner sein. Den du selbst geschlagen hast, verfolgen sie. Und vom Weh der durch dich Verwundeten schwatzen sie. Füge noch Schuld zu ihrer Verschuldung hinzu und lass sie nicht kommen zur Gerechtigkeit vor dir. Jetzt zurück zu diesem Wort, ihre Behausung müsse öde werden. Ich habe mit Absicht in der Lutherbibel nachgelesen und beides steht in der Mehrzahl, weil ich vermutete, denn Petrus sagt, und seine Behausung in der Einzahl. Und seine Behausung müsse wüst werden. Es steht hier, wir haben es gelesen, Apostelgeschichte 1, Vers 20. Denn im Psalmbuch steht geschrieben, seine Behausung soll öde werden und kein Bewohner darin sein. Im Psalmwort steht aber ihre Behausung, also in der Mehrzahl. Und es ist tatsächlich so, dass die Schriftgelehrten nicht gesehen oder nicht sehen konnten, dass sich das auf Judas und alle, die nach seiner Art sein werden, vollziehen würde durch die ganze Zeit hindurch. Versteht ihr, was das ist? Wenn jetzt also hier, meinetwegen hier steht jetzt in der Mehrzahl, und ihre Behausung soll wüst werden, dann wird es allen denen, die so wie Judas sind und gehandelt haben, nach seiner Art sind, denen ergeht es genauso, wie es ihm ergangen ist in der Einzahl. Nicht? Aber ein Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, selbst ein Gelehrter, er würde sagen, ja, siehst du, da steht's in der Mehrzahl und hier steht's in der Einzahl. Wie kann man wissen, was jetzt richtig ist? Aber der Geist Gottes wusste, dass es ja nicht nur einen Judas geben wird, sondern dass im Laufe des Neuen Testaments diese Dinge sein würden und es ergeht allen, die sich in gleicher Weise versündigen und zu Schulden kommen lassen, wie es ihm damals ergangen ist. Wenn ihr jetzt hier weiterliest, es steht geschrieben, in 29 in Vers, in Psalm 69, sie müssen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit den Gerechten. Da kommen wir zu dem Punkt, den Bruder Brenim ganz besonders betont hat, dass der Name des Judas auch im Buch des Lebens geschrieben stand, aber er musste ausgelöscht werden und darf nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden. Seht ihr, der ganze Zusammenhang hier, und der Herr sagte vorher ja, dem ich fest vertraute. Es war also jemand, der zu der Schar gezählt wurde, dann aber hat er ja auf eigenen Entschluss dieses getan. Und es heißt hier, sie müssen ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens. Und hier sehen wir den Unterschied. Wenn jemand im Buch des Lebens geschrieben steht, ist also die Möglichkeit, dass er ausgelöscht werden kann, aber niemals, wenn er im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben steht. Das ist der Unterschied. Überall, wo von der auserwählten Schar die Rede ist, geht es um das Lebensbuch des Lammes. Wenn es aber um das Endgericht geht, dann heißt es, und es wurden Bücher aufgeschlagen und auch das Buch des Lebens. Nicht das Buch des Lammes, sondern das Buch des Lebens. Und wer nicht ward gefunden, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde in den feurigen Pfuhl geworfen. Deshalb hat Bruder Brenim es immer wieder betont, dass es darauf ankommt, dass unsere Namen, ich glaube, ihr könnt, wo ist in Offenbarung 13 ist es wohl, diese bekannte Stelle, dass alle das Tier anbeten werden, alle, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Lebensbuch des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt. Diese Formulierung steht einige Male geschrieben. Hier, Offenbarung 13, Vers 8. So werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Und dann, wer ein Ohr hat, der höre. Also wir sehen, dass diese Beschreibung, die im Alten Testament so genau gegeben wurde, die hatten die Apostel zu der Zeit ganz klar erkannt. Und wisst ihr, es ist einfach eine große Gnade, selbst vor Pfingsten, vor Ausgießung des Heiligen Geistes, tritt ein Petrus, der den Herrn gerade ein paar Tage vorher verleugnet hatte. Er tritt auf und sagt, werte Brüder, ihr wisst, Gott hat mich hier dazu bestimmt, euch darzulegen, was geschehen ist. Sie haben keinen Rat gesucht bei Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie sind in keine Not gekommen, sondern wussten, hier wird Gott uns helfen. Ist es denn uns in dieser Zeit nicht genauso ergangen? Schritt um Schritt hat der Herr uns geholfen, alle Dinge biblisch einzuordnen. Und wie wir es ja schon in einige Male gesagt oder sagen wollten, die Schriftgelehrten haben sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt, ohne denselben Geist zu haben, den Mose hatte, ohne Anteil zu haben an dem, was Gott an göttlichen Offenbarungsworten verkündigen ließ. Sie hatten den Buchstaben und haben getötet und waren selbst auch tot. Aber der Geist hat es lebendig gemacht in dem Augenblick, wo es notwendig war. Und so sehen wir hier, es heißt hier, sein Aufseheramt soll ein anderer übernehmen. Ich habe sogar nachgeschlagen, irgendwann, ich meinte, ich hatte es mir aufgeschrieben, später ist das Los geworfen worden zwischen zwei Männern. Im Alten Testament hat man das getan, ich glaube unter den Priestern. Ich müsste das noch einmal nach. In jedem Fall hat man das Los geworfen im Alten Testament. Und diese Männer wussten um die Bibel, ich glaube, es war um die Priester. Wer kennt das genau? Wer weiß, wie das losgeworfen wurde im Alten Testament? Wer weiß es? Mensch, Leute, was haben wir in der ganzen... Ich habe es gelesen, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich es mir aufgeschrieben habe und nicht mehr weiß, wo es geschrieben steht, so geht mir das jetzt langsam, dass mein Gedächtnis... Bitte? Nein, ich meine jetzt... Ja, ich meine jetzt im Alten... Ja, hör mal, du hast recht, mein Bruder, Lukas 1, das ist mit dem Zacharias. Ganz genau, das ist die Stelle, die ich suche. Lukas 1, das Los ist auf Zacharias gefallen, dass er den Dienst am Altar machen musste. Das ist richtig. Irgendwie wusste ich, man braucht nicht weit zu suchen, man muss es nur schnell finden. Lukas 1, sag noch mal den Vers und dann habe ich's gleich. Lukas 1, Vers 9. Jawohl, hier ist es. Dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen, um dort das Brandopfer darzubringen. Man müsste jetzt, hier steht in Klammern, 2. Mose 30, Vers 7 geschrieben. In jedem Fall, wir sehen, dass alles, was diese Männer Gottes hier taten, war nicht aus der Luft gegriffen. Es hatte irgendwo schon einen Platz in der Heiligen Schrift. Irgendwo hatte Gott es angeordnet. Irgendwie ist es schon unter dem Volke Gottes bekannt gewesen. Und dann war hier noch eine Stelle, die ich lesen wollte. In jedem Fall ist das so, dass diese Männer Gottes alles eingeordnet haben und nie zu früh und nie zu spät. Er hat hier nicht schon über Pfingsten gesprochen. Er hat abgewartet, bis Pfingsten kam. Alle Dinge in der Heiligen Schrift haben ihre Zeit und müssen richtig eingeordnet werden. Er hat nicht vorweggegriffen, sondern hat sich Schritt für Schritt vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Aber die Schriftgelehrten, ich bin Gott schon dankbar, dass unter den 120 kein Schriftgelehrter war. Sonst hätte es allda Streit gegeben. Aber die Heilige Schrift sagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Da, wo Gottes Wort, das prophetische Wort, in der Erfüllung gezeigt und biblisch eingeordnet wird, da ist man ein Herz und eine Seele. Ganz gleich. Wer da redet, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Gottes Wort richtig eingeordnet wird. Und damals hat der Herr den Petrus gebraucht, um diese Bibelstellen eine nach der anderen richtig anzuwenden und zu sagen, hier ist das, was Gott durch David gesprochen hat über Judas. Und dann geht's weiter. Sein Aufseheramt soll ein anderer übernehmen. Und schon ging es Schritt um Schritt, bis alle Dinge geordnet waren, so dass der Heilige Geist ausgegossen werden konnte. Ich glaube, wir sind in dieser Zeit in einem ähnlichen Prozess begriffen. Menschen hätten schon damals auch mit Bezug auf Johannes fragen und sagen können, hört mal, es ist ja schön und gut, der Prophet Jesaja sagt zwar, siehe, ich sende euch, was steht in Jesaja 40? Sagt doch noch einmal, ach, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und in Maleachi 3 steht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Die Schriftgelehrten hatten zwar den Buchstaben, sie wussten, dass etwas kommen wird, aber dann hätten sie sagen können, hört mal, also der Name Johannes, den hat Jesaja nicht gesagt. Und dann hätten sie sagen können, hört mal, also von dem Maleachi glauben wir alles, was er gesagt hat, auch dass derjenige kommen wird, aber der hat alles gesagt, nur hat er nichts von Johannes gesagt. Und hätten sagen können, der Jesaja hat wunderbar geweissagt, dass alles geebnet wird, dass ein Weg gebahnt wird, alles hat er, aber von Johannes hat er nichts gesagt. Das hätten die Schriftgelehrten sagen können. Aber er hatte von Johannes gesprochen. Ihr versteht doch, was ich meine. Ich gebe jetzt nur den Gegensatz von dem, was die Schriftgelehrten, heute kommen sie zu uns. Ist es euch noch nicht passiert, dass die Leute kommen und sagen, wir wollen und wir glauben jedes Wort, das in der Bibel geschrieben steht. Und dann sagen sie einem, dann liest du mir jetzt den Namen Brennem aus der Bibel raus. Haben sie euch das noch nicht gesagt? Was? Dann lies. Mir hat ein Mann das einmal, ein großer Mann gesagt, also hör mal, sagt er, was in der Bibel steht, das glaube ich. Aber das musst du mir da rauslesen. Ja, wenn sie jetzt damals hätten rauslesen sollen, hätten sie aus dem Jesaja lesen müssen, siehe eine Stimme eines Predigers namens Johannes wird in der Wüste auftreten. Dann hätten sie es alle gewusst. Dann hätte man zu der Zeit der Offenbarung des Heiligen Geistes gar nicht mehr benötigt.
Dann wären die Schriftgelehrten gekommen und gesagt, meine Herrschaften, wir kündigen euch heute an, dass heute hier das Wort des Propheten Jesaja sich erfüllt hat. Aber für sie war es ja gar nicht bestimmt. Es war für den Samen Gottes bestimmt. Und wir sehen, was Bruder Branham sagt. Die Gemeinde Jesu Christi ist auf Offenbarung gegründet. Auf Offenbarung gegründet. Und wie dieser Petrus und wie all die Männer Gottes, sie wussten, was gesagt wurde. Und dann sahen sie plötzlich einen Johannes und wurden inne. Der Geist Gottes lässt das Herz klopfen. Und schon denken sie an das Wort. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Da ist der Mann in der Wüste. Der Prophet hat's gesagt. Siehe, ich sende ihn vor mir. Mensch, das ist er. Hin, wir hören ihn. Was war's? Und die Schriftgelehrten, die sagten, das gemeine Volk rennt ihm nach in die Wüste. Nicht das gemeine Volk, sondern das Volk Gottes. Die vom Herrn Erlösten, die von Gott Begnadigten gingen hin, um zu hören. Heute stellt man uns auch Fragen. Ja, ist das nun nicht wahr? Also wir glauben das. Und es ist erstaunlich, wie viele glauben, dass ein Prophet kommen muss. Auch in den Gemeinden des vollen Evangeliums. Ich erinnere mich eines Gesprächs, da sagte ein Bruder Schneider zu mir, er sagt, Bruder Frank, dass ein Prophet kommen muss, das wissen wir. Darauf warten wir. Ja, darauf warten wir. Aber dass es Branham sein soll, das können wir nicht akzeptieren. Aber es trifft doch genau zu. Damals wussten sie von dem Dienst des Johannes, dass die Beschreibung ganz genau zutrifft. Für sie war die Sache klar. Und dasselbe wusste Petrus mit Judas, dasselbe wussten die anderen mit dem Herrn Jesus, dass an ihm erfüllt wurde, was die Propheten vorausgesagt haben. In derselben Weise erkennen wir in dieser Zeit, was Gottes Wort vorausgesagt hat und in welch einer Weise es sich erfüllt. Und wenn jemand euch die Frage stellt und sagt, hört mal her, dann zeige mir den Namen Branham in der Bibel, dann könnt ihr auch mal, zeige uns den Namen Johannes in der Bibel oder andere Männer. Ihr wisst, was ich meine. Sogar selbst zur Zeit Abrahams. Als Gott dem Abraham sagte, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen mit starker Hand herausführen. Plötzlich tritt ein Mose auf. Und die hätten sagen können, Mose, wer bist du überhaupt und wer hat dich hier gesandt? Der ich bin, hat mich gesandt. Ja, sagt, das kann jeder sagen. Aber sie sahen doch aufgrund dessen, was da geschah, dass hier nicht nur ein Anspruch gestellt wurde, sondern dass Gott in der Sache war. Und dasselbe haben wir in dieser Zeit durch die Gnade Gottes erleben dürfen. Aber Schriftgelehrte werden es niemals fassen können. Wen hat Gott in dieser Zeit genommen? Einen Bruder Branham, der eine Bibelschule von innen kaum gesehen hat, in jedem Fall nicht daran teilgenommen hat. Ein Mann aus dem Volke. Ein Mann, der das Wild bewacht hat, ist auf und ab gemarschiert in dem Wald, so dass niemand da unnötig jagt und irgendetwas Unbefugtes tut. Für ihn war das eine Sache, die ihm ohnehin schon gelegen hat, nämlich die Verbindung mit der Natur, mit Gott allein zu sein. Aber der Herr hat einfache Menschen genommen, ganz einfache Menschen, damit die Offenbarung des Geistes nicht mit menschlichem Wissen und Erkenntnis vermischt wird, sondern dass Gottes Wort rein und heilig bestehen bleibt, wie Gott es gegeben hat. Wir sind froh, dass wir mit der Hilfe des Herrn in dieser Zeit alles biblisch einordnen konnten. Und das ist nicht unser Verdienst, das ist Gottes Gnade ganz allein. Auf uns gestellt hätten wir es weder mit viel oder wenig Verstand vermocht. Aber der Geist Gottes, der am Anfang wirksam war, ist in der ganzen Zeit wirksam gewesen und besonders jetzt am Ende, um alles in den rechten Stand zu bringen, alles einzuordnen, alles auf den Platz zu stellen, auf den es hingehört, bis dann schlussendlich der Spätregen fällt und die Gemeinde Jesu Christi auf ihren Füßen steht und der Herr sich noch einmal in mächtiger Weise bezeugen kann. Es ist also so, dass durch die biblische Einordnung des prophetischen Wortes in jener Zeit haben die wahrhaft Gläubigen ihre Zubereitung erlebt. Sie wurden ein Herz und eine Seele. Und das dürfen wir sagen. Über das prophetische Wort existieren keine Meinungsverschiedenheiten. Stimmt's oder nicht? Seid einmal ganz ehrlich. Wer wäre anderer Meinung von uns allen? Sagt mal ganz ehrlich. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass Menschen verschiedener Meinung sind, wenn Gott vor ihren Augen das prophetische Wort in der Ankündigung und der praktischen Erfüllung zeigt und sie einführt. Oder ist jemand anderer Meinung? Es ist unmöglich. Nur so können wir ein Herz und eine Seele sein. Viele meinen durch gewaltige Predigten, die haben wir ja lang gehört. Es ist nichts geschehen. Damals wurde biblisch eingeordnet. Man wusste für jeden Fall, was im Alten Testament gesagt worden war. Es wurde alles eingeordnet. Nicht ein Mensch hat sich gemuxt. Da ist nicht einer gekommen, der gesagt hatte, Petrus, einen Moment mal, bist du dir deiner Sache sicher? Du sagst das hier so frei raus, dass das sich auf den Judas bezieht. Hast du schon richtig überlegt, was du da gesagt hast? Er brauchte gar nichts zu überlegen. Der Heilige Geist hat schon richtig geoffenbart und ihm das richtige Wort zur richtigen Zeit gegeben. Es war ein Vertrauen da in der urchristlichen Gemeinde, dass Gott selber unter seinem Volke ist und dass er selber alles ordnet und ganz gleich, ob ein Petrus, Paulus, Jakobus oder wer immer gesprochen hat, sie alle waren von demselben Geist erfüllt und haben eingeordnet, wir hörten auch von Petrus, von Jakobus, von Paulus, als Paulus zu den Heiden ging, da hat es doch klar gesagt den Juden, er sagt, ihr habt euch des Evangeliums und des ewigen Lebens für unwürdig erachtet, wir wenden uns zu den Heiden, denn so steht's geschrieben bei den Propheten, er hat mich zum Licht der Heiden gesetzt. Alle Apostel, ganz gleich, weil bei welcher Gelegenheit, auch Apostelgeschichte 15, wo Jakobus aufsteht und auch Petrus aufsteht und sagt, werte Brüder, ihr wisst, Gott hat mich in eurer Mitte dazu gesetzt, zu euch zu reden. Immer wieder haben sie das prophetische Wort eingeordnet. Und es heißt in der Apostelgeschichte 15, dass vorher eine ganz erregte Debatte war. Das hätte man sich kaum vorstellen können unter den Urchristen. Ich lese euch mal vor, sonst meint ihr nur, wir sind alle so zahm. Aber das ist tatsächlich, ist das vorgekommen, dass sie damals doch sie hatten eine ganz schöne Erörterung über diese Dinge da. Apostelgeschichte 15 von Vers 6. So traten denn die Apostel und die Ältesten zur Beratung über diese Frage zusammen. Nachdem nun eine lange, erregte Erörterung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, werte Brüder, ihr wisst, dass Gott schon vor längerer Zeit mich in eurem Kreise dazu erwählt hat, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort der Heilsbotschaft vernehmen und so zum Glauben kommen sollten. Und dann geht das immer weiter, bis dann Jakobus das Wort ergreift. Als sie damit zu Ende waren, nahm Jakobus das Wort. Vers 13. Nahm Jakobus das Wort zur folgenden Ansprache. Werte Brüder, hört mich an. Symeon Petrus hat berichtet, wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, ein Volk aus den Heiden für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein. Denn es steht geschrieben, und schon ist er beim prophetischen Wort. Schon ordnet er biblisch ein. Und sagt, werte Brüder, ihr habt alles jetzt gehört, Petrus hat gesprochen, und ich schließe mich an, was er sagte, ist in Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort. Denn so steht's geschrieben bei den Propheten, nicht wahr? Und schon hat er die Sache im Griff. Was war es? Es war die Gnade Gottes. Es war die Gnade Gottes. Der Herr selber wacht über seinem Volke. Wir alle hätten eigene Meinungen über alles gehabt. Aber weil Gott uns gnädig gewesen ist, haben wir gar keine eigene Meinung. Wir wollten den Heilsplan unseres Gottes erkennen und vom Geiste Gottes in alle Wahrheit geleitet werden. Und das ist dem Herrn gelungen, am Ende der Zeit unter seinem Volke etwas Herrliches zu schaffen. Ihr könnt, und das sage ich jetzt nicht nur so hin, ihr könnt von Ort zu Ort und von Stadt zu Stadt gehen. Sucht eine Gemeinde, in der die Einheit über die Erkenntnis, über das, was Gott tut und so weiter, zu finden ist. Das gibt es nicht. Es sei denn, dass eine biblische Einordnung des prophetischen Wortes in der Gemeinde gegeben wird, dann sind alle von Gott gelehrt. Wie es der Prophet gesagt hat, schon im Alten Testament, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Von Gott gelehrt bedeutet, dass der Heilige Geist das Wort Gottes nimmt und es auf den richtigen Platz stellt, in den Zusammenhang der Erfüllung, in den es hineingehört. Und alle, die es sehen, sie freuen sich, sie sind von Gott gelehrt, sie sind ein Herz und eine Seele. Da braucht, und ich habe es in unseren Gesprächen auch noch nicht gehört, dass irgendjemand gesagt hat, wie denkst du nun darüber? Oder wie denkst du, wer denkt? Der Herr selber hat sein Wort geoffenbart. Und wir sind von Gott gelehrt worden, eben durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb sind wir ein Herz und eine Seele. Stimmt's oder nicht? Sagt jetzt die Wahrheit. Stimmt's oder nicht? Anders geht's gar nicht. Man kann sich nicht zusammensetzen und die Köpfe einschlagen und sagen, wir müssen uns einigen, sondern wie es am Anfang war, so muss es am Ende sein. Gott hatte seine Knechte, sie haben sein Wort empfangen, haben es eingeteilt, ausgeteilt, hingestellt, wohin es gehörte. Gottes Volk hat es aufgenommen. Sie waren alle gelehrt vom Heiligen Geist durch das teure und heilige Wort. In derselben Weise ist es uns widerfahren in dieser Zeit. Wer das sieht und erkennt, dem ist geholfen. Der ist gesegnet. Der kann dahin gehen und seinem Gott nur noch danken für den Anteil an dem, was der Herr in dieser Zeit tut. Mög ein Judas hier oder da gehen, das muss alles so sein. Wir schauen nicht auf das. Wir schauen auf Jesus Christus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wir schauen auf das Ziel und wir möchten, soweit es an uns liegt, unseren Willen in den Willen Gottes legen, damit er mit uns zum Ziele kommt und sich verherrlichen und offenbaren kann, wie es damals seit Pfingsten geschehen konnte. Nachdem die Dinge eingeordnet waren und der Heilige Geist fiel, wurde weiter eingeordnet. Es hörte gar nicht auf. Zu Pfingsten hat Petrus sofort wieder eingeordnet. Er sagt, werte Brüder, hier erfüllt sich nur, was der Prophet Joel geweissagt hat. Es ging immer weiter und weiter. Bis auf den heutigen Tag wird in der Gemeinde Jesu Christi das prophetische Wort eingeordnet. Und da selbst sind die Menschen von Gott gelehrt und sind ein Herz und eine Seele. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der das Wort einordnet, der es offenbart und in der Erfüllung zeigt. Halleluja, deinem herrlichen Namen. Und wie damals am Anfang, so ordnest du alles am Ende, anhand deines prophetischen Wortes. Halleluja. Und deshalb steht geschrieben, dass wir das prophetische Wort umso fester haben, dass da leuchtet an einem dunklen Ort wie ein helles Licht. Halleluja. Bis der Morgenstern in unseren Herzen aufgehen wird. Ach, treuer Meister, was sollen wir dir sagen? Anbetung und Ehre bringen wir dir dar. Wir rühmen deinen heiligen Namen. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, die Kraft deines Wortes und die Kraft deines heiligen Geistes. Du hast dich herrlich an uns erwiesen und das Ende ist noch nicht abzusehen. Großes wirst du tun unter deinem Volke. Halleluja. Schenke Gnade, dass wir nicht nur alles einordnen können, sondern uns auch selber einordnen lassen in deine Gemeinde, in dein Werk, damit jeder auf seinem Platz ist und diese göttliche Harmonie, diese biblische Einheit in unserem Herzen, in unserer Gesinnung, in unserem Tun, in allem offenbar werden könnte, damit du dich herabneigen und mit der Kraft des Heiligen Geistes kommen und Großes tun könntest. Wir danken dir für alles, in Jesu heiligem Namen. Amen.